Über den Aufstand mehrerer unterdrückter Ethnien gegen die Militärjunta in Birma haben wir bereits letzte Woche berichtet. Heute erzählt uns Ulrich Delius, Asien-Experte der Nichtregierungsorganisation Gesellschaft für bedrohte Völker, von der Situation im Osten Birmas und richtet dabei sein Augenmerk auch auf die schwierige Beziehung der Minderheiten zum großen Nachbarn Thailand, dessen Flüchtlingspolitik starken Schwankungen unterliegt und primär von populistischen Strategien gegenüber der eigenen Bevölkerung bestimmt wird. Zuerst wollten wir von Ulrich Delius wissen, wie zersplittert die Opposition im Osten des Landes eigentlich ist und ob diese die Führungsrolle von Aung San Suu Kyi als Kopf der Opposition überhaupt zu akzeptieren bereit ist.
Es gibt unterschiedliche Formen des Widerstandes und Gruppen des Widerstandes in Burma, die zum Teil nicht immer sehr viel voneinander gewusst haben und auch keine sehr gute Meinung voneinander gehabt haben. So dass zum Beispiel Nationalitäten gesagt haben, selbst wenn Aung San Suu Kyi vielleicht mal Premierministerin wird, ist noch lange nicht damit geklärt, dass es später dann auch Frieden gibt und dass wir wirklich die Autonomie bekommen. Insofern gibt es verschiedene Bruchlinien in diesem Widerstand in Burma oder unter der Opposition in Burma. Es gibt den ethnischen Widerstand sozusagen der unterschiedlichen Gruppen wie Karen, Shan, Mon und Hashin und andere. Und es gibt eben sozusagen den politischen Widerstand der Opposition. Manchmal arbeiten sie zusammen, aber nicht unbedingt. Und was wir in den letzten Monaten beobachtet haben, aufgrund der Wahlen und aufgrund des großen Drucks der Militärjunta, ist eher, dass die zusammengestanden haben, stärker, und dass der ethnische Widerstand sich sehr stark dem anderen Widerstand oder dem Protest angeschlossen hat und dass man sehr intensiv Kontakt hält.
Man fragt sich natürlich, in einem Land, wo diese Militärherrschaft schon so lange am Ruder ist, woher nehmen diese Widerstandsgruppen im Osten des Landes eigentlich das Geld? Wo bekommen die ihre Waffen her? Wie funktioniert das?
Ja, das sind natürlich sehr schwer zugängliche Regionen überwiegend. Das sind alles Bergregionen. Das sind Gruppen, die zum Teil schon lange dort aktiv sind. Es gibt unter ihnen auch Gruppen, die durchaus auch in illegale Geschäfte verwickelt sind, sei es mit Drogen, sei es mit Waffen. Das tut aber im Übrigen genauso auch die Junta. Insofern ist da also keiner sozusagen in der Position, dass er dem anderen großartig Vorwürfe machen könnte, weil man also da sehr ähnliche Wege der Finanzierung auch beschreitet. Aber es ist natürlich, es sind alles Gruppen, die mit einem sehr geringen Ausrüstungsstand eben sozusagen versuchen, Widerstand zu leisten gegen die burmesische Armee und ja auch immer wieder aufgerieben werden, aber sich dann wieder neu formieren, wo wir eben sagen, letztlich, es gibt keine militärische Lösung für diese Konflikte in diesem Vielvölkerstaat. Es kann nur Lösungen auf dem Verhandlungsweg geben, aber das setzt natürlich dann auch voraus, dass es einen politischen Willen dazu gibt. Und den gibt es leider auf Seiten der Junta bislang nicht.
Jetzt habe ich gelesen, dass Teile der Karen und anderer Minderheiten ja auch in Thailand leben. Wie positioniert sich Thailand jetzt in dem Konflikt? Also Sie haben gesagt, man hat die Flüchtlinge zurückgeschickt, aber hat Thailand die Sorge, dass das auch von den Autonomieforderungen her das eigene Land betreffen könnte? Oder wie positioniert sich Thailand in der Rolle? Oder was für eine Beziehung hatte eigentlich Thailand zu der Junta in Birma?
Es ist ein schwieriges Verhältnis, was diese beiden Länder unterhalten. Thailand ist natürlich in der Situation als Grenznachbar, dass es direkt betroffen ist. Wenn es Instabilität, Kämpfe in Burma gibt, bedeutet das natürlich automatisch, dass Zivilbevölkerung flieht nach Thailand. Doch Zuflucht sucht. Thailand tut sich, alle thailändischen Regierungen der letzten Jahrzehnte tun sich dadurch hervor, dass sie also auch Mindeststandards der internationalen Betreuung von Flüchtlingen und eben auch der Normen, die es sozusagen gibt im Umgang mit Flüchtlingen, missachtet. Das heißt, diese Flüchtlinge leben unter ziemlich schwierigen Bedingungen, sind stetig der Angst ausgesetzt, dass sie abgeschoben werden könnten nach Burma. Es werden auch regelmäßig immer wieder Leute abgeschoben. verschoben. Also sozusagen, wenn das Klimapendel in Thailand, in der thailändischen Innenpolitik nun gerade negativ ausschlägt und die Regierung das Gefühl hat, man muss noch mal ein bisschen unter der Bevölkerung um Sympathien buhlen, dann werden eben mal wieder ein paar tausend burmesische Flüchtlinge abgeschoben. Und das ist ein Szenario, was also immer wieder Menschenrechtsorganisationen, aber auch die Vereinten Nationen angeprangert haben. Aber Thailand macht trotzdem also diese Politik auch weiterhin, hat es ja jetzt eben gerade wieder praktiziert mit dieser Zwangsrückschiebung sozusagen dieser Flüchtlinge. Ansonsten ist Thailand eigentlich kompromittiert in vielerlei Hinsicht. Thailändische Generäle haben immer intensiv zusammengearbeitet mit den burmesischen Generälen und sich gegenseitig die Taschen doch recht gut gefüllt mit illegalen Geschäften. Das ging los mit dem illegalen Handel mit Tropenholz, mit Diamanten, die dann an Sanktionsmechanismen vorbei illegal über die Grenzen gebracht wurden. Und es geht weiter bis ganz offiziell heute eben die massiven Investitionen, die Thailand in Burma vornimmt. Thailand ist momentan der wichtigste Investor in Burma, baut dort Staudämme, Gaspipelines und so weiter und versucht eben, billig Energie aus Thailand zu importieren, in Staudämmen, für die dann wiederum, oder mit Staudämmen, für die dann wiederum zehntausende Leute zwangsumgesiedelt wurden. Also man nimmt da wenig Rücksicht auf die menschenrechtliche Situation in Burma, sagt immer wieder, wir bemühen uns um Stabilität in der Region. Aber es gibt ja auch viele Thailänder, die sagen, wir sind eigentlich sehr unzufrieden damit, wie unsere Regierung mit diesem Unrechtsregime in Burma umgeht. Eigentlich müsste man da deutlicher Farbe bekennen und nicht einfach immer nur mit ihnen kooperieren.
Haben Sie aktuelle Informationen? Was erwartet die Flüchtlinge eigentlich, wenn sie zurückgeschickt werden? Haben die Repressionen durch das Regime zu erwarten oder ist die Kontrolle des Regimes in diesen ländlichen Gebieten gar nicht so umfassend?
Sie ist schon sehr groß, die Kontrolle. Was diese Leute konkret jetzt zu befürchten haben, lässt sich auch für uns noch nicht deutlich sagen. Es sieht wohl so aus, dass diese Gebiete, die eben eingenommen wurden von dieser Karen-Rebellengruppe, dass sie auch wieder zurückerobert wurden. Und das sind dann vor allem Angehörige dieser Minderheiten, die darunter leiden, dass sie da rangezogen werden von der regulären Armee für Trägerdienste, aber eben auch vergewaltigt werden. Und ja, es ist eine Fülle eigentlich von Menschenrechtsverletzungen dieser regulären Streitkräfte Myanmars gibt. Das geht so weit, dass viele Menschenrechtsorganisationen weltweit darauf hinarbeiten, diese Verbrechen zu dokumentieren. Es gibt eine Initiative seit mehreren Jahren für die Einsetzung einer Untersuchungskommission der Vereinten Nationen, um festzustellen, ob dort Kriegsverbrechen begangen wurden, ob dort Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen wurden, ob dort Genozid sogar begangen wurde. Und inzwischen gibt es 13, 14 Staaten, die das weltweit unterstützen, auch große Staaten darunter wie Großbritannien, Frankreich und die USA, sodass die Maschen enger werden um diese Runde herum, wo eben viele doch sagen, eigentlich gehören diese Militärherrscher vor ein ordentliches internationales Strafgericht und nicht in eine neue zivile Regierung hinein.
Vielleicht abschließend ein Satz zu der Wahl. Ist die Wahl eine völlige Farce oder ist es ein kleiner Schritt in der richtigen Richtung oder war es ein reiner Bluff durch das Regime?
Also in unseren Augen war es ein reiner Bluff, weil letztlich die Armee vorher wusste, dass sie auch zukünftig mit diesen Wahlen ihre Macht in dem Land zementieren wollte. Das ist im Prinzip ein Schritt, wo man sagen muss, ein Regime, das so eine kriminelle Energie an den Tag legt, um alle Gegner, alle Oppositionellen auszuschalten, von der ist keine Demokratisierung zu erwarten. Das ist einfach ein Versuch gewesen, die politische Opposition zu spalten, zu zerschlagen. Und ja, es ist letztlich dann nur dem entschiedenen Auftreten auch vieler dieser Oppositioneller zu danken, dass auch die internationale Staatengemeinschaft ihr deutlich wurde, diese Wahlen kann man nicht als Wahlen, die demokratisch und fair sind, gelten lassen, sondern muss auch seine Stimme dagegen erheben.